Guten Abend, willkommen beim Penta-Radio am vierten Dienstag im Februar des Jahres 2021, aufgezeichnet am Sonntag, den 21. Februar, falls noch die Welt für euch untergehen sollte. Und ich begrüße bei mir im Studio.
Ja, hier ist Cyril, guten Tag.
Und der Mol, seid gegrüßt.
Sehr gut. Da können wir gleich in die News starten und ich höre, als erstes haben wir Feedback von unseren Hörern erhalten.
Ja, wir hatten letzten Monat gesprochen in dem Thema, dass WhatsApp ja immer noch daran arbeitet, seine Nutzungsbedingungen zu ändern. Ich glaube, die wollen sie jetzt auch im Mai durchziehen. Hatten wir über Signal gesprochen und über die Frage, ob man Signal nur aus dem Google Play Store installieren kann. Dazu kam das Feedback rein, dass mindestens ein Hörer es geschafft hat, Signal aus dem APK zu installieren, was die auf deren Webseite veröffentlichen. Und die Updates werden dann wohl direkt über die App ausgeliefert. Also die App selber lädt sich dann das Update runter in irgendeiner Form. Habe ich nicht selber ausprobiert, aber das ist, was ich gehört habe.
Das heißt, Signal auch ohne Google-Dienste.
Genau, und ohne Google-Dienste muss man anscheinend auch auskommen, wenn man Element verwenden möchte, denn das ist eine andere Messenger-App, die auf dem Matrix-Protokoll basiert, die ich auch zum Beispiel selber im Einsatz habe. Eigentlich eine schöne Sache, wenn man da auf seinen eigenen Server dazu betreiben kann und nicht von welcher zentralen Infrastruktur abhängig ist, außer halt natürlich von diesen normalen App-Stores. Der möchte die App da irgendwo herbekommen und Element wurde jetzt letzten Monat für einige Stunden aus dem Google Play Store verbannt, weil sich ein Nutzer darüber beschwert hatte, dass dort irgendwelche illegalen Inhalte geteilt wurden. Was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil, naja, das ist halt ein Messenger, da können Leute halt schreiben, was sie wollen. Und da kann erstmal Element nichts dafür. Da hat dann der automatische Bannhammer von Google erstmal zugeschlagen. Und die Element-Leute hatten dann aber das Glück, dass die hinreichend populär sind, dass sie dann irgendwie auch einen tatsächlichen Menschen bei Google ans Telefon bekommen haben, um die Situation dann aufzulösen.
Betreiben die Element-Leute eigentlich eigene Infrastruktur oder nur?
Ja, es gibt den, zu dem Matrix-Protokoll gibt es halt den Standard-Matrix-Server, also matrix.org. Naja, das ist halt theoretisch dezentral, aber es ist halt relativ viele Leute klicken sich dann halt den Account einfach auf dem Default-Server, sodass das dann halt mit Abstand der größte Matrix-Server der Welt ist. Und da sind auch diverse Gruppenräume und sowas auf dem Server drauf.
Matrix könnt ihr allerdings auch einfach aus dem F-Droid-Store installieren.
Also Element, die...
Element, ja.
Die das Frontend dafür, die Messenger-App, die auf das Matrix-Netzwerk zugreifen kann. Dann haben wir als nächstes noch ein weiteres Feld aus der Kategorie Messenger-Apps, wobei der Messenger an der Stelle auch wieder nur das Medium ist für das, was da drauf passiert. Also passt es eigentlich relativ gut zu der Element-Meldung. Und zwar ein Bot auf Telegram verkauft Telefonnummern aus einem Facebook-Leak. Da wurde wohl bei Facebook Daten rausgetragen, größeren Umfang. Also die Rede ist hier von etwa 500 Millionen Telefonnummern von Nutzern.
Und die kann man jetzt 2018 oder 2019, glaube ich.
Naja gut, Telefonnummern ändern sich ja auch nicht so häufig. Also die meisten davon dürften auch noch funktionabel sein. Man kann da wohl $20 reinwerfen und kriegt dann zu einer Facebook-ID die passende Telefonnummer raus. Und das ist natürlich dann eventuell interessant, weil die ja oft für Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet werden oder für Passwort-Zurücksetzungen und solche Sachen. Oder halt einfach irgendwie, um die Person dann irgendwie zu erreichen, die damit verbunden ist und der dann irgendwelche Spam-Scheiße oder Spearphishing zukommen zu lassen oder sie anderweitig zu belästigen.
Andersrum soll es angeblich auch funktionieren, also zu Telefonnummern Facebook-IDs zu suchen. Und mit 500 Millionen waren das zum damaligen Zeitpunkt ungefähr ein Viertel der Accounts.
Und wieder einmal bestätigt sich meine Aversion gegen Telefonnummern im Internet, weil, wie gesagt, es gibt halt dieses Problem, solange es noch diese Fallback-Systeme wie 3G gibt und sowas, ist das alles nicht sicher. Und dann kann man sich die Telefonnummer übernehmen mit relativ preisgünstiger Hardware und dann entsprechend die zwei Faktoren, den zweiten Faktor, wenn er denn am Telefon hängt, darüber holen. Über zwei Faktor empfehle ich eigentlich sogar OTP, bieten allerdings nicht alle an.
Naja, das ist halt die eine Sache, aber du kannst ja auch zum Beispiel von der Person, zum Beispiel wenn ich jetzt von Angela Merkel das Facebook-Konto hätte oder von irgendwelchen Politikern, könnte ich dann eventuell auch dadurch an die Telefonnummer kommen, die mit dem Account verbunden ist und dann irgendwie mal selber meine Gedanken bei den entsprechenden Bundespolitikern einkippen. Das wäre auch zum Beispiel ein Angriffsszenario, was die wahrscheinlich auch nicht so witzig finden, wenn das passieren würde. Oder müssen auch nicht gleich Bundespolitiker sein. Das können auch einfach nur irgendwelche Leute sein, die sich öffentlich geäußert haben, zum Beispiel die Moderatoren dieser Sendung.
Dummerweise ist meine Telefonnummer sogar im Internet, aber okay. Ist halt das Problem, wenn man eine Firma hat. Genau.
Ja, aber du hast deine Google, deine Telefonnummer ja anscheinend nicht einem Facebook-Account hinzugefügt, von daher bist du da ja ungefährdet.
Naja, man kann trotzdem bei Google meinen Firmennamen eingeben
das
und dann bin ich
verpflichtet,
meine Telefonnummer da zu hinterlegen.
Aber du bist nicht durch das Dings da angegriffen. Und habe ich das immer falsch verstanden? Heißt das Impressumspflichtzeug nicht, dass du mindestens zwei Telekommunikationskanäle angeben musst?
Das mag mein Anwalt klären.
Okay.
Wir haben auf jeden Fall Zeit abzuschweifen. Wir gehen zurzeit in einer für uns ungewöhnlichen Geschwindigkeit durch diese Nachrichten durch.
Dann gucke ich mal weiter. Was steht hier? Terraria für Google Stadia abgekündigt. Was nach den Google-Accounts die Entwickler gesperrt wurden? Okay,
es war
absolutely no clue about what you're talking.
Oh ja, das sind viele Wörter in dem Satz, die man erklären muss. Aber das passt so ein bisschen zu der Meldung eben, dass Element rausgeschmissen wurde von so einem automatisierten Abuse-System, wo man irgendwie Inhalte melden kann und sowas. Ne? Das ist ja so ein Muster bei Google. Die haben sich entschieden, an Menschen-Support zu sparen und halt alles irgendwie durch automatisierte Systeme moderieren zu lassen, irgendwie YouTube-Videos oder Kommentare oder wenn du irgendwie bei Gmail gegen irgendwelche Regeln verstößt oder was die denken, was irgendwie Regeln sind, dann wird einfach dein Account gesperrt und es gibt einfach irgendwie keine Möglichkeit dagegen vorzugehen, weil das halt für die nur Kosten verursachen würde und ein Unternehmen ist halt generell nicht daran interessiert, Kosten zu erzeugen. Und das kann dann mal nach hinten losgehen. Ich meine, bei Element war der Aufschrei groß, das hatten wir jetzt gerade. Und hier in dem konkreten Fall ging es um einen Google-Account von einer Person, die gesperrt wurde. Und diese Person ist ein Spieleentwickler, der ein relativ erfolgreiches Indie-Spiel namens Terraria gemacht hat. Und Google hat eine Plattform für Spielstreaming, also wo du halt das Spiel nicht bei dir lokal spielst, sondern es läuft in einem Rechenzentrum bei Google und wird dir dann nur als Livestream quasi nach Hause gestreamt und du kannst dann halt mit deinem Controller dann da spielen und die Eingaben gehen zurück in das Rechenzentrum zur Verarbeitung. Das nennt sich Google Stadia und das ist jetzt letztes Jahr gelauncht. Das dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Es fragt sich eigentlich schon wie alle, wann das wieder abgekündigt wird. Und zurzeit versucht Google da irgendwie noch Spieler raufzubekommen auf die Plattform, hat er auch den Terraria-Entwickler dann dazu halt gebeten, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann kam halt diese Sperrung des Google-Accounts von dem Entwickler. Ich weiß jetzt auch nicht, warum genau es war. Das können wir eventuell noch rausfinden. Wenn wir
hier ist das wieder sowas, wie was wir vor 3 oder 4 Sendungen schon mal hatten, wo der Uber-Fahrer, weil er sich rasiert hat, dann von der KI nicht mehr erkannt wurde und deswegen rausgeschmissen wurde?
Ja, wahrscheinlich sowas Ähnliches. Also ich sehe es aus der Quelle, die ich hier verlinkt habe, nicht, was jetzt der Grund, warum sein Google-Account gesperrt wurde. Das kann auch manchmal so ein bisschen sehr opak sein. Weil die dann nur so sagen, ja, sie haben gegen unsere Regeln verstoßen, aber sie sagen halt nicht genau, wahrscheinlich irgendwie, um sich nicht irgendwelchen Klagen oder sowas auszusetzen. Und der beschreibt halt hier, hallo Google, also der Twitter-Thread, der hier verlinkt auch ist in den Shownotes, mein Account ist jetzt seit über 3 Wochen gesperrt, ich habe keine Ahnung warum und ich habe hier bereits jede mögliche Ressource irgendwie benutzt, um das geklärt zu bekommen und hat alles nichts gebracht. Ich habe hier sämtliche Apps verloren, die ich auf meinem Google Play Account habe, für die ich $1000 bezahlt habe. Ich kann Herr der Ringe nicht zu Ende gucken, was ich auf eurer Streaming-Plattform gekauft habe. Meine Daten auf Google Drive sind alle weg. Ich kann meinen YouTube-Kanal nicht mehr zugreifen und Videos hochladen und ich habe meine E-Mail-Adresse verloren. Das ist halt das Problem, ne? Wenn man halt alles in so einem Google-Konto hat, sein komplettes digitales Leben, dann ist das halt nur noch eine so eine Willkürentscheidung von Google davon weg, alles weg zu sein. Und dann hat man nicht mehr wirklich irgendwie eine Kontrolle, außer wenn irgendwie zufälligerweise ein Google-Mitarbeiter das irgendwo liest, wenn man sich im Internet beschwert und mal reinguckt, was eigentlich los ist. Und jetzt in dem Fall war das halt ein relativ bekannter, einflussreicher Spielentwickler, der hat dann einfach gesagt, das reicht mir jetzt hier, dieser Scheiß. Terraria für Stadia ist gecancelt. Fickt euch.
Ach so, das hat er gekündigt. Ich dachte jetzt, ich hatte das so verstanden, dass das sozusagen ein Seiteneffekt war davon, dass sein Konto gesperrt wurde. Okay.
Nee, das wäre wahrscheinlich noch irgendwie anders gelaufen, aber er hatte halt einfach keine Lust mehr, mit dieser Firma noch irgendwelche Formen von Geschäft zu machen. Und ich bin mal gespannt, ob das in Zukunft noch mal öfter passiert, dass Google sich da mit ihren automatisierten Moderationsentscheidungen ein bisschen sichtbarer ins eigene Fleisch schneidet. Okay. Ich weiß nicht, ob es da eine Antwort gab von Google dazu.
Aber das zeigt eigentlich auch das Problem dieser ganzen Technologie, die ja bei großen Firmen ist das ja grundsätzlich immer so, man hat nie eine Möglichkeit, jemanden irgendwie anzurufen und irgendwo seine Complaints abzuwerfen. Also beim Staat, da weiß ich, wo ich hingehen muss, dann mache ich eine Anzeige bei der Polizei oder ich habe halt das Amtsgericht, wo ich meine Daten einwerfen kann und dann antwortet jemand. Aber bei einer Firma, die so groß ist, die, also wie war das? Google hat mehr Macht als irgendwie ein größeres europäisches Land, Litauen oder sowas, ja, weil die mehr Umsatz im Jahr machen und sowas. Also das ist halt einfach dann dort wirklich auch rein politisch gesehen die Frage, ob wir das in Zukunft noch wollen, dass wir so große Instanzen haben, die einfach marktwirtschaftlich reagieren und halt nicht mehr demokratisch. Und ich habe als Anwender überhaupt keine Chance. Ich bin halt wirklich, wenn die keinen Bock haben auf mich, dann schmeißen die mich raus und sagen mir dann nicht mehr, warum. Beim Staat, der muss schon wenigstens sagen, wenn er dich verknackt, warum. Also da gibt's ein Urteil und das wird gesprochen. Aber bei solchen Instanzen, also ich finde das schon wirklich problematisch, diese Größen und diese Machtfüllen, die wir diesen Einzelunternehmen, diesen Unternehmen da geben halt. Also das ist schon sehr bedenklich.
Es ist ja nochmal eine andere Qualität bei Google, als wenn du andere große Unternehmen hast, bei denen du irgendwie Support-Anfragen machen musst. Ne? Also wenn ich irgendwie bei meinem Internetanbieter anrufen muss, ja, das ist auch nicht immer die hilfreichsten Konversationen, die ich da an den Callcenter-Mitarbeitern habe. Aber es führt letztendlich doch irgendwo zum Ergebnis. Und ich kann erstmal zumindest anrufen. Die haben zumindest erstmal eine Hotline. Das ist ja bei Google überhaupt nicht der Fall. Und das ergibt ja auch wirtschaftlich Sinn, weil die halt irgendwie alles kostenlos anbieten und sich halt irgendwie durch Werbung oder sowas refinanzieren. Und das heißt, die verdienen dann halt irgendwie so einzelne Dollars oder einzelne Euros pro Kunde. Und wenn du dann eine einzige Supportanfrage hättest von diesen Kunden, auch meinetwegen nur einmal im Jahr, ne, würde es ja komplett diese ganze Profitrechnung kaputt machen, weil das halt Umsatz übersteigt, den man mit diesem einen Kunden generieren kann. Deswegen bieten sie halt sowas aus Prinzip nicht an. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was Facebook hat, dass sie Scharen von Moderatoren irgendwie jetzt anstellen müssen, um irgendwelche Ergüsse von Nutzern in ihre Walls da zu moderieren und haben eigentlich überhaupt nicht die Marge dafür so wirklich. Ne? Deswegen ist das ja alles so ein bisschen, ja, so halbherzig. Weil das eben die ganze Profitrechnung kaputt machen würde. Ne? Ich sage das jetzt noch nicht, um das zu rechtfertigen, sondern nur, um das nochmal so ein bisschen darzustellen. Ob ich jetzt hier für 50 Euro im Monat oder was einen Internetanschluss habe und dann halt da irgendwie zumindest einen Callcenter anrufen kann oder ich bin halt bei Google und kriege da irgendwie Dinge in Anführungszeichen kostenlos. Also ich bezahle halt meine Daten, aber und kriege dann halt überhaupt keinen Support. Ne? Das ist dann immer eine andere Qualität.
Naja, aber da muss ich jetzt mal reinwerfen, weil ich habe wirklich von Google eine Telefonnummer und zwar auch eine Durchwahl, die ich von der Telekom nicht habe. Bei der Telekom rufe ich eine 0800er-Nummer in einem in einem Telefon-Callcenter an, wo ich denen wahrscheinlich das Zeug beibringen kann, weil ich habe da noch nie vernünftigen Support bekommen. Erst nach dem dritten Mal, wenn die es dann weitergegeben haben. Aber bei Google kriegst du vernünftigen Support. Problem daran ist, du musst bei Google AdSense-Kunde sein. Auf Deutsch einer, der Werbung schaltet und Google dafür Geld gibt. So. Und dann hast du auch einen Ansprechpartner und dann hast du auch einen kurzen Weg nach Google. Die Telefonnummer kommt zwar in Irland raus und du solltest, wenn geht, vernünftig Englisch reden, wobei die auch ein relativ gutes deutsches Team haben. Also ich rede halt immer Englisch mit denen, weil reicht mal schneller jemand. Problem ist, wie ich das halt so schön sage, halt nur für eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe, nämlich die Leute, die sich leisten können, auf Google halt Werbung zu bezahlen. Und die bekommen dann auch Service. Allerdings glaube ich nie, dass ich die dann anrufen kann und sagen kann, hier, mein Account wurde gerade gesperrt. Also, na gut, wobei der AdSense-Account wäre dann auch gesperrt, oder?
Das ist tatsächlich eine Sache, die ich gelesen hatte, dass manche Leute das mir auch machen, dass sie versuchen halt, wenn sie halt so einen AdSense-Account haben, da anzurufen, zu sagen, so ein Pseudo-Gespräch führen, sich eventuell so ein bisschen beraten lassen zu irgendwelchen Werbekampagnen und bla 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 und dann so, ach übrigens, mein Gmail hat ja auch gerade so ein komisches Problem, können Sie da vielleicht mal kurz gucken? Und das soll wohl ab und zu mal funktionieren.
Also, aber ihr hört
wahrscheinlich, wenn Hack. Das jetzt weiter bekannt wird, dann wird es wahrscheinlich wieder nicht funktionieren, aber naja.
Genau, also wenn ihr Probleme habt mit eurem Google-Account, klickt euch so einen AdSense-Account. Achtung, ihr müsst da auch dann ein bisschen Geld hinüberweisen. AdWords ist a pain in the ass, kann ich bloß sagen, weil das echt heftig und komplex und doof ist, da die richtigen AdWords zu finden und dann, also ich muss dafür relativ viel programmieren, um da in diesen Mercator Store von Apple zu kommen, also in dieses Apple Shopping, wie sich das nennt, also wenn man bei Google Shopping, wenn man bei Google oben Suchergebnisse hat, gibt es immer oben noch so einen Button News und Videos und einer davon ist Shopping und wenn du dort gelistet werden willst, das ist halt also krass, was man da alles machen muss, genau. Und so könnt ihr euch aber dann wenigstens euren Google-Account wiederholen, wenn ihr mal kurz einen Monat lang Werbung schaltet auf Google.
Apropos, das haben wir jetzt nicht in den Shownotes drin, aber das war eine schöne Headline, die werde ich nochmal referenzieren an der Stelle. Apropos Werbung schalten, um Support zu kriegen. Es gab jetzt, ist jetzt durch die Nachrichten gegangen, dass ein 90-jähriger Mann irgendwo in USA hatte, waren wir jetzt seit 60 Jahren Kunde bei AT&T, also bei dem dortigen, bei einem dortigen Telekom-Unternehmen. Und hat sich darüber beschwert, dass er halt immer nur so Klecker-Internetanschlüsse bekommen hat, also kein Breitband, und hat dann irgendwie für 10.000 Euro ganzseitige Anzeigen in der Washington Post oder was geschaltet oder der Wall Street Journal, um AT&T, und dann so gesagt, hallo lieber CEO von AT&T, what the fuck? Und das hat dann auch irgendwie nur wenige Tage gedauert, bis er dann Glasfaser bei sich zu Hause liegen hatte.
Also wie
das
man
sieht. Das ist auch ein Ansatz.
Wie man sieht, es gibt Lösungen, die allerdings manchmal doch ein bisschen nicht ganz den geraden Weg gehen.
Tja, wo wir bei Dingen gehen sind, die nicht ganz den geraden Weg gehen. Ihr habt doch bestimmt schon gehört, dass das da so bei der EU und so, da gibt es auch immer mal, streiten wir uns doch über Copyright und so und ob Dinge wegen Copyright gesperrt werden sollen und so. Und da gibt es jetzt einen Lifehack der Polizei.
Ja, diese Meldung ist auch nicht aus, auch aus den USA, nicht aus der EU, aber das Thema ist natürlich im Prinzip in allen Ländern ein Thema. Und zwar ist da in dem konkreten Fall ist wohl ein relativ renitenter Bürger, der öfter mal mit der Polizei in Konflikt gerät und der dann offenbar eine Routine entwickelt hat, dann so eine Kamera dabei zu haben, also so eine GoPro oder sowas und sowas live zu streamen auf Twitch, also ne, auf einer Livestreaming-Plattform.
Nee, ich glaube, das ist jemand, der das sich so irgendwie zum Job gemacht hat. Immer wenn Polizisten irgendwo einreiten und da irgendwie eine Hausdurchsuchung machen, geht er da halt hin als Außenständer, Sidestander und stellt sich hinter das Flatterband und filmt das halt und streamt das live. Mhm. Ich glaube, das ist halt nie bloß ein Renitenter, der macht das halt einfach nur so als YouTuber, Twitcher oder wie auch immer. Also es gibt ja ganz viele Ideen, wie man seinen Lebensunterhalt verdienen kann, keine Ahnung.
Ja, völlig neue Medienformate werden hier entwickelt, das ist absolut faszinierend. Und die Polizei findet das natürlich, war da nicht so entspannt dabei der Sache. Die fanden das nicht so witzig, live im Internet zu sein. Ja, kann man debattieren, ob das, ob sie das zulassen sollten oder nicht. Und sie haben dann auf jeden Fall einen schönen Hack gefunden. Ja, schön, ne? Wie sie das verhindern können, nämlich indem sie dann einfach auf ihren eigenen Telefonen Copyright-geschützte Musik abspielen, um dann den Copyright-Filter von Twitch zu triggern. Und dann ist der Livestream hops genommen worden.
So, da ist jetzt wieder das große Problem, dass die Polizisten in dem Moment Vertreter des Staates sind und dass dann in dem Moment eigentlich ja der Staat Copyright dafür bezahlen müsste, oder? Weil die tun ja eine öffentliche Aufführung machen und das wäre mal interessant. Also bitte Anwälte, guckt euch das mal an.
Bitte einmal bei der GEMA melden und nachfragen, ob dafür eine Anmeldung vorliegt.
Übrigens, Treppenwitz an der Geschichte, der entsprechende Polizist heißt Sergeant Fair. Also könnte man sagen, argumentieren, dass das technisch gesehen Fair Use ist.
Okay, slow clap.
Oder dass der Mensch seinem Namen nicht besonders gerecht wird. Gut, nachdem ich gerade euch falsch in die EU geschickt habe, kann ich euch jetzt hoffentlich richtig in die EU schicken, denn hier steht was von einer EU-Petition.
Also soweit ich weiß, bin ich bereits in der EU. Es sei denn, das hat sich in den letzten Stunden irgendwas an administrativen Grenzen geändert.
Na, bei Corona kann das schon sein, keine Ahnung.
Genau, es gibt jetzt eine Petition gegen Massengesichtserkennung. Das läuft unter reclaimyourface.eu, da kann man jetzt mitzeichnen. Das erfordert auch tatsächlich, dass man da persönliche Daten angibt, also so Name und ich glaube auch Adresse.
Ja, wenn es eine offizielle, Petition ist, musst du da natürlich deine Daten angeben, weil.
Ja, das ist auch so ein bisschen merkwürdig, weil früher war das halt so, dass man dann auf einer Seite von der EU war, wo man dann seine Daten eingeben konnte. Also konnte man halt schon sehen, das gehört dazu, europa.eu, also wirklich zu einer offiziellen Seite. Das haben sie irgendwie geändert, die Plattform. Und jetzt ist es halt so, dass die Petitionstreiber, also diejenigen, die die Petition eingereicht haben, auch die Daten sammeln müssen und das dann halt einreichen müssen. Was natürlich ein bisschen komisch ist, aber naja, so ist das nun mal leider. Na
gut, aber gibt's auf Bundesebene sozusagen auch beides. Du kannst diese Online-Petition machen, direkt auf der Seite des Bundestages, wo du dann direkt deine Daten beim Bundestag eingibst. Du kannst aber auch so auf Totholz Unterschriften sammeln und die dann beim Petitionsausschuss einreichen. Also von daher gibt's da in dem Sinne beide Wege auch auf deutscher Ebene.
Ich habe mich jetzt übrigens gerade nebenbei gemutet, weil ich werde jetzt live mal die Petition ausfüllen und das dann berichten. Und ich möchte natürlich nicht, dass meine Tipper hier auf der Aufzeichnung mit dokumentiert sind.
Ach, wie schade. Jetzt können wir endlich rausfinden, wie du heißt.
Genau, das ist ja vollkommen ausgeschlossen, das irgendwie zu sehen aus den ganzen Daten. So, jetzt muss ich erstmal ganz, ganz viele Bilder identifizieren, auf denen Züge abgebildet sind. Ja, das ist doch toll.
Da tust du gerade jetzt den T1000 programmieren mit, das weißt du, oder?
Ja. So, your statement of support has been submitted successfully.
Na, das Interessante an solchen Sachen ist, dass auch wie bei der Bankseite, also der Mensch an sich ist ja ein Gewöhnungstier und wenn da auf einmal eine neue Seite ist, dann bin ich erstmal so, nicht, gehen hier alle roten Alarmanlagen los, Scam. So, und das ist halt die Frage, wie tut man, wenn man sowas dann ernsthaft macht, das auch so machen, dass es kein Scam ist und dass es nicht so aussieht. Also ich finde ja das schon doof, dass man so eine Sache dann selber bauen muss, weil jeder macht's anders und so weiter und so fort und das ist total schwierig, dann rauszukriegen, wer das ist. Ich muss jetzt auch erstmal gucken, kein Impressum, was? Dann stelle ich fest, aha, das sind irgendwelche Tschechen, Slowenen, Franzosen und irgendwas Deutsches auch noch mit, eine deutsche Gruppe, die sich da zusammengetan haben und dieses Reclaim Your Face. Also an sich finde ich ja die Idee gut, aber ist halt wieder ein Umsetzungsproblem und ein Aktivierungsproblem der Menschen dort. Wie soll man das halt am besten machen? Weil wie gesagt, so eine Webseite an sich ja, kann ja jeder machen. Das kann ja Lieschen Müller keine Webseite machen. Und kriege ich jetzt raus, ob die jetzt wirklich von denen ist? Also wenn ich jetzt nicht dafür wäre, dann würde ich noch 5 andere Webseiten machen, die ähnlich aussehen oder meinetwegen in einer anderen Farbe gehalten sind und die einfach sozusagen in Twitter reinwerfen und dann mal gucken, die Leute ein bisschen verwirren. Also ich denke, dort ist auch ein riesengroßes Problem, wie man sowas umsetzt. Genau, deswegen sollte das schon direkt auf dem EU-Parlament auf der Webseite von denen sein oder sowas.
Ja, das wäre schon besser. Also in dem konkreten Fall kann ich sagen, das ist auch über die Kanäle vom CCC schon verbreitet worden. Also bin ich da einigermaßen sicher, dass das tatsächlich eine legitime Sache ist. Es ist auch so einmal das komplette Who is Who von irgendwelchen, von allen Bürgerrechtsorganisationen auf EU oder innerhalb nationaler Staaten der EU hier vertreten. Also ich sehe hier auch CCC, ich sehe Digital Courage, Digitale Gesellschaft, EDRI, Epicenter Works, La Quadrature du Net, Privacy International, D64 und so weiter und so fort. Gesellschaft Informatik ist auch dabei offenbar. Naja, es ist schon eine lange Liste. Hoffen wir mal, dass das in irgendeiner Form anerkannt wird, dass hier Leute diese Petition unterschreiben. Und ja, ihr habt jetzt auch gerade gesehen, es hat irgendwie für mich eine Minute gedauert, das hier auszufüllen. Wie gesagt, man muss halt seine Name und Adresse angeben, da das halt der Verfahrensweg ist für solche Petitionen.
So, und da es sich ja um eine Petition handelt, ist ja auch zu wissen, für was man da unterschreiben soll. Das wird uns der Xöre gleich mal kurz erklären.
Generell geht es darum, dass ein Verbot gefordert wird, biometrische Gesichtserkennung im großen Maßstab, also in Massensystemen, wie zum Beispiel in Überwachungssystemen oder bei automatisierten Datenverarbeitungen, zum Beispiel im Bereich von Bewerbungsunterlagen oder sowas zu machen. Also zum Beispiel ein Fall, der hier genannt wird, sollte ein Arbeitgeber nicht anhand von Gesichtszügen entscheiden können, anhand von automatisierter Gesichtserkennung, ob man für einen bestimmten Beruf geeignet ist oder nicht. Sondern das sollte halt zumindest ein Mensch entscheiden sollen, wenn er dich anguckt. Naja, ist auch nicht so optimal, aber ist schon mal besser. Oder sollte die Polizei irgendwie in der Lage sein, dich irgendwie auf eine Liste von verdächtigen Person zu setzen, aufgrund deiner Gehart, aufgrund der Art und Weise, wie du gehst, wie du dich bewegst und sowas, was ja zum Beispiel in Berlin-Südkreuz am Bahnhof ausgetestet wurde, so ein Überwachungssystem, was guckt, ob Leute sich irgendwie merkwürdig verhalten und dementsprechend dann wie Polizisten hinschickt, soll all diese Sachen im großen Maßstab automatisiert werden. Das ist dieses generelle Problem, was wir mit computerisierten Systemen haben, dass sie nun mal sehr effizient sind und im großen Skala Beobachtungen machen können, die bis jetzt einfach dadurch beschränkt waren, dass Polizeien oder Überwachungsdienste einfach nur eine begrenzte Anzahl von Leuten haben. Also das klassische Argument ist ja, man stelle sich vor, was die Stasi machen könnte, wenn sie die Technologie von heute gehabt hätte. Und dafür möchte diese Petition gerne ein bisschen uns einen Schutz geben, dadurch, dass solche Technologie grundsätzlich erstmal verboten ist und damit sich auch der Anreiz nicht ergibt, diese Technologie auszuentwickeln.
Genau, also man kann das vielleicht so vorstellen, wer schon mal ein Bewerbungsgespräch hatte oder wer schon mal eine Bewerbung geschrieben hat, es ist seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr gang und gäbe, da ein Bewerbungsfoto dran zu hängen. Und genau das ist der Punkt hier. Wir wollen vielleicht in der Zukunft nicht, dass Computer Algorithmiken haben, die dich anhand des Gesichts und anhand eines biometrischen Datums einsortieren. Und das kann halt auch ganz schnell rassistisch werden und so weiter und so fort. Also es ist absolut sinnvoll, dort seinen Haken zu setzen und seine Daten zu geben. Wenn da diese entsprechenden NGOs dabei sind, denke ich, kann man auch vertrauen, dass die Daten ordentlich behandelt werden.
Okay. Also in Deutschland würde ich sagen, dass es noch nicht Standard ist, Bewerbungen ohne Bewerbungsbild abzuschicken, aber woanders ja, ist das durchaus der Fall. Dann weisen wir jetzt hier nochmal kurz darauf hin, vielleicht habt ihr schon mal vom Right to Repair gehört, also davon, dass es ein Recht darauf geben sollte, Dinge zu reparieren, also und dass man, dazu muss man natürlich wissen, wie die funktionieren und wie die aufgebaut sind und so weiter. Da hatte mein ehemaliger Arbeitgeber gerade eine Meldung rausgehauen, von wegen, dass das sich ab März verbessert, allerdings dann wieder gesagt, dass es kein Durchsetzungsrecht gäbe. Keine Ahnung, beim Deutschlandfunk habe ich gefunden, dass es sich im September ändert. Tja, wir sind der Sache auf der Spur und wahrscheinlich wird es da demnächst mal eine ganze Sendung zugeben. Ihr könnt dazu ja noch Fragen einwerfen, falls ihr Lust habt. Und dann kommen wir jetzt zum Thema der Sendung. Und zum Thema der Sendung haben wir uns mit ganz vielen anderen freien, chaosnahen Radiosendungen aus der Chaoszone getroffen.
Also so generell aus dem Bereich Ostdeutschland.
Genau.
Jena, Potsdam, Halle.
Genau, und haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir denn so Radio machen und was wir da so erzählen und so. Und da könnt ihr ganz viele neue Podcasts kennenlernen, die ihr dann abonnieren könnt. Viel Spaß damit.
Guten Abend, Cyber.
Wir schreiben den Februar 2021.
Cyber. Herzlich willkommen dann wieder mal.
Und man muss irgendwie anders denken.
Cyber.
Raumstation oder anderswo auf der Welt.
Ich leg die alle einfach übereinander und mache auch noch so Effekte.
Wir haben die Radiosendung und unseren Podcast zusammen. Da sind doch einige. Und seid nicht verwundert, dass das sehr gute Podcasts sind.
And there is all the difference.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung für die vernetzte Welt, obwohl das diesmal gar nicht so richtig stimmt. Lasst es mich erklären. Wir sind heute ganz viele Leute. Wenn jetzt alle einmal kurz Hallo sagen, hat man so eine ganz kurze Idee davon, wie viele wir sind.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Hallo.
Hallo.
Okay, wir sind 40 und wir werden gemeinsam heute eine vernetzte Welt beziehungsweise einfach eine Sendung gestalten zusammen und wir fangen jetzt mal an. Hi, ich bin der Tim aus Halle. Wir machen zusammen die Sendung für die vernetzte Welt und wir treffen heute virtuell unsere Freunde übers Internet, die auch Sendungen machen und auch im Tech-Umfeld unterwegs sind und was zu erzählen haben. Und jetzt würde ich sagen, jeder sagt einmal Hi, ich bin aus und dann geht's weiter.
Ja, am besten marschieren wir einfach mal die Mumble-Liste von oben nach unten durch, oder? Also ich würde Ayuwo mal vorschlagen, anzufangen.
Ja, schönen guten Abend, Ayuwo, Redakteur des Hyperbandrauschens, des Radios vom Kommunikationspult des Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, im Internet unter c-base.org.
Hi!
Ja, dann mache ich mal weiter. Ich bin Cyrox vom Chaos Treff Potsdam. Dort machen wir das Chaos im Radio. Und ja, ich bin gespannt auf den Abend heute.
Hi.
Hi, und hier ist Hannes, auch wie Cyrox von Chaos im Radio in Potsdam aus dem Chaos Treff.
Hier ist Honky vom Penta Radio aus Dresden, c3d2.de/pentaradio.
Hallo, hier ist Juti Lux von SFDVW, Sendung für die vernetzte Welt aus Halle, gesendet bei Radio Korax.
Jo, und der Knops, auch vom Chaos im Radio in Potsdam.
Und der Markus, Sendung für die vernetzte Welt.
Und der Nilo war gemutet, sorry, Sendung für die vernetzte Welt, Halle, Radio Korax.
Ja, und hier ist der Kubi aus Jena. Ich mache zusammen mit dem Jörg Sommer den Datenkanal unter datenkanal.org und zusammen mit dem Tobias Walter das Radio Insecurity unter insecurity.radio.fm.
Ja, ich bin der Rob, auch genannt Bertel aus dem Chaos Chemnitz und wir machen bisher kein Radio, aber irgendwann ist es wohl soweit.
Hallo, hier ist Simon vom Penta Radio und dem C3D2 und genau.
Ja, Cyril ist auch noch da.
Ach ja, stimmt, TMK war ja schon. Ja, ich bin ebenfalls vom Penta Radio. Cyril spricht sich der Name richtig aus, so ein bisschen Englisch. Aber ich bin Deutsch.
Ja, also herzliches Willkommen an euch, an die ZuhörerInnen. Schön, dass wir alle mal zusammenkommen. Ich muss sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ihr so tut. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Dann kann ich euch nämlich ausfragen. Wir können es das gegenseitig erzählen. Ein paar Stimmen habe ich erkannt, ein paar nicht. Aber so ist das wahrscheinlich. Ist das diese alte Vorstellung vom Internet, von wegen, da kann ich Fremde treffen? Sehr schön. Also meine erste Frage einfach wäre so, wir versuchen in der vernetzten Welt auf Korax technische Sachen zu besprechen, aber nicht nur. Wir versuchen halt auch über den Tellerrand zu gucken und uns auch, sag ich mal, Expertenwissen zu anderen Sachen aus der Gesellschaft zu holen. Wie kamt ihr dazu und was ist euer Anliegen derzeit? Oder wollen wir in dieser Sendung reden über etwas, was uns auf den Nägeln brennt?
Ich denke mal, wir könnten mit dem ersten Punkt ganz gut durchstarten und vielleicht wird man es auch so ein bisschen schieben, dass wir quasi deine erste Frage auch so in Richtung Ajuvo, quasi zum Überbandrauschen mal mitgeben, quasi seit wann gibt es die Sendungen, wo hört man euch, wo kann man euch empfangen, was habt ihr so für Sendungsinhalte? Das denke ich mal, damit könnte man starten.
Okay, also das Hyperbandrauschen gibt es seit einer unbekannten Zahl von Jahren, mindestens 25. Es wird ausgestrahlt auf den Wellen 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam im Rahmen des Angebots der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Wir verpodcasten die meisten Sendungen, soweit das Urheberrecht das nicht verhindert, unter hybr.de, also hybr.de. Makro von der Seabase und ich sind die Redakteure und durch Corona ist das zurzeit weitgehend so, dass ich allein für die Sendung verantwortlich zeichne und mir halt Menschen aus Chaos und Umgebung einlade und mit ihnen spreche.
Also doch auch eine sehr chaosnahe Sendung.
Das möchte ich dementieren. Die Sendung wendet sich ausdrücklich an die nerdinteressierte Berliner Öffentlichkeit. Wie groß die genau ist, weiß ich nicht. Die Medienanstalt behauptet, zu unserem Sendeplatz gäbe es 17.000 Hörer. Ich glaube, das ist nur für die Werbefuzzis getuned. Das kann nicht sein. Den Podcast laden so 1.000 Leute runter oder so. Nein, es ist zwar eine Sendung von Nerds, aber für Nicht-Nerds.
Aber es läuft okay. Auch auf 88,4 UKW, sozusagen auf dem, ist das das Pi-Radio? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Das ist, ja, das war mal das, es gibt da sehr, sehr unklare Strukturen. Die Landesmedienanstalt hat in den letzten Jahren vergeblich versucht, da Ordnung reinzubringen. Es gibt da viele Anbieter und Verbünde, die sich zum Teil spinnefeind sind. Und als Seabase mit einer der am meisten nachgefragten Sendungen haben wir uns einfach zurückgelehnt und gesagt, uns ist völlig egal, unter wessen Label wir senden. Wir senden einfach. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann senden wir halt nicht. Und so haben wir dann immer einen guten Sendeplatz, egal von wem und was da gerade für eine Organisation herrscht. Wir halten uns da raus.
Aber ihr habt schon einen regelmäßigen Sendetermin oder kriegt sozusagen immer verschiedenste Termine zugeordnet?
Nein, wir hatten jahrzehntelang den gleichen und haben seit 3 oder 4 Jahren jetzt jeden dritten Dienstag im Monat 21 bis 22 Uhr.
Okay, also auch in eine feste Zeit. Würdet ihr euch mehr als Radio oder mehr als Podcast verstehen?
Na, ich glaube, das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Also als, wie gesagt, der Verpeiler-Faktor bei diesen Radioleuten ist noch viel höher als im Chaos. Wir haben immer gesagt, wir machen Radio, solange es... ich habe immer gesagt, wir machen Radio, solange es geht. Und wenn es mal nicht mehr geht, wird es eben als Podcast oder als Livestream weiterleben. Das muss ich auch noch dazu sagen. Die bieten vom Freien Radio Berlin-Brandenburg einen ganz guten Livestream an. Ich glaube, fr-bb.org. Der wird auch, zumindest wenn wir senden, fleißig frequentiert.
Ich hätte als nichtwissender Hörer, der sich aber angesprochen fühlt, Nerd-Öffentlichkeit mehr oder weniger die Erwartung, Raumstation im Radio, ne? Raumstation auf dem Küchenradio, wenn ich sozusagen Seabase als Background höre. Und, was mir auch noch auffällt, wir haben es in Halle auch leicht. Also wir haben, ne, das Radio ist hier gut aufgestellt, das freie Radio. Das ist in den meisten anderen Communities halt schwieriger, mit keine dauerhaften Frequenzen, kein Support von der Medienanstalt so gut wie hier und so weiter. Deswegen ist es noch ein größerer Struggle, außerhalb von Hamburg oder Halle freies Radio zu machen, muss man staten.
Ja, verstehe. Also an der Landesmedienanstalt liegt es nicht. Die versuchen immer wieder Ordnung zu schaffen. Aber ganz ehrlich, es gibt in dieser freies Radio-Bubble in Berlin Leute, denen würde ich keine Lizenz geben.
Okay. Das erinnert mich wieder an dieses, als in den 90ern habe ich gedacht, wow, das Internet bringt uns den Frieden und die Demokratie und jetzt merke ich, was passiert, wenn man allen Menschen so ein Ding in die Hand drückt.
Ja, es geht da auch so um wirklich strafbare Ausmaße von Verpeilertum. Es gibt dann immer so ein paar, meistens Frauen, so ein paar Muttercourages, die irgendwie versuchen, dass das Airtime dann doch gefüllt ist und so Stunts machen wie 5 Minuten nach Sendungsbeginn gemerkt, dass der Sendungsmacher verpeilt hat, irgendwas ins Airtime hochzuladen und das dann irgendwie fixen. Also es ist schon ganz schön hart.
Okay, vielen Dank.
Bleibst du bei meistens Frauen oder war das...
Also sagen wir mal Menschen, die ich als Frau lese, das ist ja durchaus divers auch dort. Aber ich gehe mal davon aus, ja, tatsächlich der Anteil unter denjenigen, die versuchen, das Verpeilertum anderer Leute zu reparieren, ist die Damenwelt überrepräsentiert. Das ist so.
Okay. Ich denke mal, wir machen mal mit Potsdam weiter, dass wir so ein bisschen eine Reihe rumgehen. Vielleicht möchte jemand von und aus Potsdam ein paar Worte zu seiner Sendung verlieren.
Ja, sehr gerne. Das übernehme ich dann wohl mal. Ja, das Chaos im Radio oder wie wir uns bis vor kurzem genannt haben, Nerd Talk, gibt es jetzt schon einige Zeit. Also jetzt mindestens mal über ein Jahr so in der Form mit tatsächlich relativ, also einmal im Monat einer Sendung. Davor war es eher sporadisch, da waren die Freifunker auf, haben da im Wesentlichen, soweit ich das weiß, den Sendeplatz gefüllt und dann wurde uns das so ein bisschen angetragen, inwiefern, also wir haben dann eine Sendung zum Kongress gemacht und danach hat sich das so ein bisschen verstetigt und genau, wir sind ja mit ein paar Leuten hier vertreten, Ayuvo war auch in einigen Sendungen dabei. Genau, und unsere Sendung richtet sich so ein bisschen an durchaus auch Nicht-Nerds. Also mein persönlicher Wunsch, und ich denke, ich spreche da auch ein bisschen für meine Mitstreiter, ist ja Technik durchaus auch verständlich zu erklären, weil es ist ja, gibt es aus meiner Sicht nichts Schlimmeres, als wenn man nur zu den Leuten, die es eh schon wissen, Dinge erzählt. Und wir versuchen das auch immer so ein bisschen zu verbinden mit so Lokalnachrichten. Also was ist eigentlich so in Potsdam mit Digitalisierung und Internet los? Zum Beispiel gab es letztes Jahr diesen einen Vorfall mit Shitrix, wovon zum Beispiel Potsdam auch betroffen war und wo jetzt bis ins Jahr 2021 hinein Auswirkungen davon spürbar waren. Genau. Darüber hinaus haben wir aber auch Technikthemen im fortgeschrittenen Bereich, sage ich mal. Ja, um halt einfach so eine gute Mischung zu machen.
Habt ihr so eine feste Sendezeit im Radio oder variiert das auch so ein bisschen?
Ne, wir haben eine feste Sendezeit und zwar ist das immer der zweite Montag im Monat im Freien Radio Potsdam ab 21 Uhr. Und das Freie Radio Potsdam ist auf 90,7 Megahertz und dann in Berlin auf 88,4. Und außerdem gibt es die Sendung dann zum Nachhören auch noch auf radio.ccc-p.org. Ja, genau.
Vielleicht auch hier nochmal kurz die Frage, würdet ihr euch mehr so als Radio verstehen oder mehr als Podcast? Weil es ja wirklich so ein bisschen divers ist, zu beantworten.
Genau, also wir sind gestartet als Radio und produzieren dafür halt primär. Das ist uns so ein bisschen was unseren Sendungskalender vorgibt letztlich. Wir haben jetzt aber angefangen in den vergangenen Monaten und hier und da Interviewgäste einzuladen. Und machen es da im Moment so, dass wir teilweise längere Sendungen als diese eine Stunde Sendeslot produzieren und das dann entsprechend reinschneiden. Und dann kann man das quasi also als Special, kann man das als Podcast dann quasi noch nachhören, dieses längere Interview.
Wie viel Zeit wendet ihr im Schnitt auf, um die Nachproduktion zu machen? Das würde mich jetzt persönlich interessieren. Weil dieser Spagat zwischen, ich habe ein Sendefenster und ich will aber, das war bei uns auch schon, wir könnten uns teilweise 3,5 Stunden über eine Sache unterhalten, es SSH oder irgendwas, einfach nur. Und dann, wenn du dich danach hinsetzt und versuchst, das runter zu komprimieren, auf was war da drin, was kann ich in die Stunde reintun, das ist eine unglaubliche Arbeit von vielen, vielen Stunden hören, entscheiden, schneiden. Ja. Wie macht ihr das?
Soll ich dazu mal kurz?
Jo.
Gut, nachdem ich derjenige bin, der so den ersten Schnitt macht, ich mache das relativ unkompliziert. Also zum einen, ich schneide nicht Wort- oder Satzweise, sondern im Prinzip so Blöcke. Ich sehe dazu, dass, also wenn ein Thema anfängt, abendet ist, dann nehmen wir den. Wir sehen auch zu, dass wir normalerweise eben in dieser Stunde bleiben. Wir hatten bis jetzt, glaube ich, mal den Fall, dass es wirklich eskaliert ist und wir uns verquatscht haben und dann plötzlich 1,5 oder 2 Stunden auf dem Band waren. Na gut, passiert. Und dann nehme ich halt, dann gucke ich, bei welchem Thema kann man die entsprechende Zeit kürzen und sehe zu, dass wir wieder am Ende auf die Stunde kommen. Das kostet mich, ich würde mal sagen, so pro Sendung, ja, anhören muss man es in Echtzeit. Beziehungsweise man kann ein bisschen schneller laufen lassen, aber ich würde sagen, so 2 Stunden ist es, wenn es gut geht. Wenn wir so eine Sendung machen, die 2 Stunden dauert und so ein bisschen mehr ist, dann sind es mal 4 Stunden. Aber viel mehr ist es nicht. Das würde im Prinzip Tonspuren reinziehen und grob durchhören, wenn irgendwelche Schnitzer drin sind, wo Leute gleichzeitig geredet haben, zieht man es auseinander. Aber viel mehr dann auch nicht.
Oh, da müssen wir mal kurz gucken. Da Arduvo ist nicht gemutet.
Danke auf jeden Fall für die Einschätzung. Ich habe auch schon mal 20 Stunden an der Sendung gesessen, ne? Wenn dann da auch noch technische Sachen drin sind, wie du willst übersteuerte Schnitzer rausnehmen, wenn das nur wenige Frames sind, hört man das nicht, wenn du nur 3 Frames pro Sekunde mal rausnimmst oder so. Aber wenn der Schnitzer drin ist, hörst du ihn halt. Und ja, da habe ich keinen guten Workflow. Also, ja, okay.
Also auch wenn jemand, also ich nehme nicht jedes Ä raus. Und wenn irgendwer sich verquatscht, dann bleibt das auch mal drin. Es ist ja quasi fast live. Es ist
ja fürs Radio. Ja, okay, das ist klar. Aber am liebsten mag ich tatsächlich diese One-Takes, ne? Du fängst an, du hörst auf, es ist wie im Studio. Ich weiß nicht, habt ihr Studioerfahrung? Also sich eine Stunde vorher treffen, in den Raum gehen, die Uhr tickt, der Sendetechniker guckt rein, sagt los jetzt und dann macht man's halt. Dann hat man so eine Art Sendehai, würde ich sagen, und dann ist es aber auch vorbei. Dann packen die das, ne, in ihr Archiv und du nimmst dir noch deinen Stick mit und dann ist es auch erledigt und dann kann man sich inhaltlich noch auseinandersetzen. War das jetzt cool, was wir heute gemacht haben?
Also für mich die allererste genau so Sendung war so. Ja. Und dann ging's und dann kam Corona.
Ja, okay.
Okay. Aber ich denke, wir haben in der Regel schon noch diesen Flow drin, dass es eine Stunde bleibt. Und also zur Nachbearbeitung gehören dann noch die Kapitelmarken und die Shownotes und ich glaube, da lassen wir eher unseren Perfektionismus aus als an den Audio, am Audioteil.
Sehr interessant. Recht herzlichen Dank. Ich würde mal das virtuelle Mikro weiter rumreichen und mal nach Jena gehen zu QB, zum Datenkanal.
Ja, also uns, ich habe gerade mal geschaut, unsere Sendung gibt es jetzt seit fast Jahren. Also wir haben Anfang des Jahres 2012 angefangen, den Datenkanal aufzuzeichnen. Und ich hatte die Idee halt schon damals eine ganze Weile in meinem Hinterkopf, so einen Podcast aufzuzeichnen. Und habe das immer mal so hin und her gewälzt. Und irgendwann habe ich den Jörg getroffen, mich mit ihm drüber unterhalten. Und der hatte dieselbe Idee. Und er meinte, weißt du was, ihr wollt uns jetzt großartig Equipment kaufen und probieren und so weiter. Wir haben doch die Möglichkeit, hier bei unserem freien Radio OKJ in Jena auch Sendungen aufzuzeichnen. Und, ja, wir sind dann halt zu dem OKJ hier gegangen, haben mit denen gesprochen und die fanden die Idee halt auch. Und dann haben wir im Januar 2012, glaube ich, so mit der ersten Sendung losgelegt. Und ja, Datenkanal, so der Hintergrund ist, dass wir beide so ein bisschen informatisch-mathematischen Hintergrund haben, irgendwie Computer-Nerd-kompatible Leute sind. Und da sozusagen aus dem Bereich einfach ein bisschen was erzählen wollen. Und das hat halt immer irgendwas mit, ich sag mal, Daten im weiteren Sinne zu tun, unsere Themen. Das heißt, wir haben einiges Themen so Linux-Bereich gemacht, also mal Audio unter Linux und Desktops unter Linux und verschiedene andere Berichte auch von den Chemnitzer Linux-Tagen zum Beispiel. Haben ein bisschen uns über Security unterhalten, haben mal so ein Lifehack veranstaltet, wo wir einen Server irgendwo hingestellt haben und haben unsere HörerInnen gebeten, den mal aufzumachen und dann drüber gesprochen, was da so passiert ist. Bis dahin, dass wir dann auch überraschenderweise recht viele Gäste haben. Also das hat uns mal sehr überrascht, weil wir gar nicht damit, also wir überlegen halt so quasi für die nächste Sendung, was machen wir, wen laden wir ein und haben dann festgestellt, dass ungefähr die Hälfte unserer Sendung jeweils mit Gast gewesen sind. Unser am häufig eingeladener Gast ist vermutlich der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gewesen. Wir haben quasi seine Amtszeit mehr oder weniger mit begleitet, also im Jahr 2012 ins Amt gekommen
und wird normalerweise noch bis 2024 im Amt sein. Und da haben wir also einige Interviews mit ihm gemacht, aber natürlich auch mit vielen anderen Menschen, die quasi Expertise haben, zu ganz verschiedenen Themen unterhalten. Also und es, bei uns ist es so, dass wir jetzt im März vermutlich, wenn alles nach der Regel läuft, die 100. Sendung aufnehmen werden. Also das wird nochmal für uns so ein kleiner Meilenstein werden.
Lass mich dir erzählen, die 100. macht besonders Spaß. Die hatten wir gerade jetzt, letzten Monat.
Okay, inwiefern macht Spaß?
Wie bitte?
Inwiefern macht die Spaß?
Ich weiß nicht, einfach 100 in Dezimal, ist halt die 100.
Okay.
Weißt du was, du erzählst das so und das Spannendste, was ich jetzt dachte, ist dieses Lifehack. Bitte erzähl mehr. Hat das funktioniert? Ich würde ja sagen, mir hört eh keiner zu. Oder es macht dann auch keiner mit, weil man gerade nebenbei kocht oder was weiß ich, was anderes tut. Was ist da passiert? Wie lief das ab? Das klingt super spannend.
Oh je, oh je, ich hätte lieber nicht davon erzählen sollen, weil das ist schon ewige Zeiten her, da muss ich erstmal kramen. Also ich habe gerade geguckt, das ist im Jahr 2013 passiert, im August 2013. Und so natürlich, als wir das angekündigt haben, war so ein bisschen meine Bedenken, dass da sich jetzt Millionen von Leuten auf die Rechner stürzen und irgendwelchen Unsinn anstellen. Aber es ist natürlich so, dass, also was jemand anderes schon vor mir sagte, dass wir sehen immer einen deutlichen Ausschlag. Also der Sender macht eine Statistik, was sowohl die Leute am Stream wie auch so andere Sachen. Da sagen die uns immer, dass wir wirklich einen deutlichen Ausschlag bei den Zahlen sehen. Also dass unsere Sendung doch schon vergleichsweise viele Leute hören. Und bei dem Lifehack war es am Ende so, dass das so, ich sag mal, maximal 5 Leute sich mit beteiligt haben. Also es waren jetzt nicht so viele, es war wirklich eine kleine Handvoll an Leuten. Und was ich da halt gemacht habe, so nach meiner Erinnerung, war, dass ich irgendwo den DVWA installiert hatte, also hier dieses Damn Vulnerable Web Application, wo man quasi über eine Webanwendung Unfug anstellen konnte. Und ich hatte ein Sandbox-Dämon laufen, also Kippo heißt es, der einfach so ein bisschen im Hintergrund aufzeichnet. Und ich weiß gar nicht, was da noch war. Und es ist in der Tat ein bisschen was passiert. Also die Leute haben hier und da angeklopft, ein bisschen was gemacht. Und wir haben dann versucht, das, was wir so sehen, einfach live zu kommentieren. Ich meine, das war natürlich aufgrund der wenigen Anzahl an Leuten jetzt nicht so, dass da viel passiert ist, aber man konnte zumindest mitreden und das war schon ganz okay, glaube ich. So nach meiner Erinnerung, aber es ist wie gesagt schon 8 Jahre her. Ich hätte im Vorfeld die Sendung nochmal anhören müssen.
Das klingt richtig nach Medienkunst. Also das ist ja schon fast weder Podcast noch irgendwie Radio, sondern wirklich schon richtig Kunst eigentlich auch, was ihr da
wenn wir 2026 die nächsten Radiorevolten machen, dann spreche ich dich nochmal an. Das ist genau so ein Ding, was da reinpasst. Das ist sowohl im Äther, das ist auch, passt in den Ausstellungsraum, wenn du so willst. Richtig cool. Und ja,
sehr gerne.
Ich meine, das ist doch super spannend, mal zu gucken, wer kommt, welche Export. Also, weiß jemand im Internet mehr als ich und macht mir das Ding richtig kaputt? Oder wissen wir ungefähr genauso viel und ich kann zugucken, was er kaputt machen will, aber es geht nicht wirklich kaputt im Endeffekt. Das ist so irgendwie dieser Aspekt, den ich da super spannend finde. Ich könnte nicht schlafen, wenn ich denke, ich mache eine Ankündigung, eine Woche lang ist ein SSH offen, tut, was ihr wollt.
Okay, recht herzlichen Dank. Ich denke mal, wir reichen das virtuelle Mikrofon mal nach Dresden weiter. Vielleicht alles möchte klar. Dort mal jemand sich äußern.
Also, unsere Sendung läuft normalerweise am vierten Dienstag, immer von 21.30 Uhr bis 23 Uhr, ist damit der Programmabschluss des Coloradio, ist im Dresdner Stadtgebiet auf 99,3 und 98,4 zu hören. Die älteste nachgewiesene Sendung, die sich im Archiv finden lässt, ist von 2006 und es gibt in etwa 175 Sendungen. Normalerweise, ja genau, senden wir halt einmal im Monat. Es gibt in der Regel eine News-Sektion, die, sagen wir mal, planungstechnisch zumindest eine halbe Stunde nicht überschreiten sollte und dann ungefähr eine Stunde Thema. Genau, und die Themen gehen, sag ich mal, also haben normalerweise einen technischen Bezug, sollten auch allgemeinverständlich halbwegs erzählt werden. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber es gibt auch so kulturelle Dinge. Also wir haben uns auch schon mit einer Theaterproduktion befasst oder mit dem Lernen von Sprachen oder ja, was auch immer.
Das heißt, ihr habt dann Gäste dazu eingeladen oder macht ihr das immer von euch aus?
Das kommt aufs Thema drauf an. Wenn wir da gute Gäste finden, die willens sind, zu uns zu kommen, dann sind Gäste bei uns immer gern gesehen. Und im Normalbetrieb, in Anführungszeichen, wurden Sendungen eigentlich auch immer sozusagen live zu dem Zeitpunkt im Radiostudio produziert.
Das heißt, ja, ihr habt auch keinen Schnittaufwand? Also ihr macht das wirklich live und weist das einmal runter? Also jetzt auch quasi so wie bei den anderen die Frage, versteht ihr euch mehr so als Podcast mit Post-Production oder auch wirklich mehr als Radio? Weiß ich nicht, könnt ihr das für euch so ein bisschen einschätzen aktuell?
Also ich würde sagen, das sind bürgerliche Kategorien.
da möchte ich natürlich auch darauf hinaus, dass das momentan gerade durch die Pandemie so ein fließender Übergang ist. Aber auch das, was ich jetzt vom Kübi so toll fand, ist, dass man wirklich diese Medienkunst halt auch immer mal wieder mit sieht. Und das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Aber ich redet ruhig weiter.
Ihr habt euch also historisch kommen wir, würde ich sagen, eindeutig mehr vom Radio sozusagen. Und also es kommt auch oder ist auch vor der Pandemie schon vorgekommen, dass es Sendungen gibt, die überziehen. Dann schneiden wir die aber in dem Sinne nicht zusammen, sondern dann geht die Sendung halt weiter und wir versuchen, das Radiopublikum nach einer anderthalben Stunde zu verabschieden und es nochmal darauf hinzuweisen, dass es potenziell noch mehr auf dem Podcast hören kann. Genau, von daher hält sich der Schnittaufwand normalerweise in Grenzen und wir wählen normalerweise auch nur freie Musik aus, die wir dann auch im Podcast spielen dürfen. Genau.
Ja, ich weiß ja nicht, wie der bei Simon der Nachproduktionsprozess eigentlich ist. Also ich wechsle mich so ein bisschen mit Simon ab, was die Postproduktion angeht. Und ich räume so ein bisschen auf. Also ich höre nochmal durch, ob irgendwo, gerade jetzt, wenn wir so per Telefonkonferenz verbunden sind, wie jetzt hier auch gerade, und ich sehe dann, es gibt irgendwie Lücken, weil einfach niemand wusste, wer jetzt als nächstes zu sprechen hat, dann schneide ich halt mal irgendwie 3 Sekunden Lücke raus oder sowas. Oder wenn gerade nur jemand, oh, du warst gerade nicht, kannst du nochmal, dann sowas nehme ich auch raus. Aber ansonsten ist es auch relativ verbatim. Ich höre es halt einmal komplett durch, so auf etwa 1,7-facher Geschwindigkeit, um die Kapitelmarken zu finden und zu setzen. Und das ist dann im Wesentlichen meine Postproduktion. Dann geht es zur Auphonic hoch, wird dann mit den entsprechenden Metadaten versehen und kommt dann auf die Webseite.
Ich will nochmal eingehen auf, dass das alles bürgerliche Kategorien sind. Ich finde, es ist schon was anderes, ob du vor dir eine Sendung hast, auf die du Bezug nehmen kannst, ob nach dir noch was kommt, was du ankündigen kannst. Im Radio sprichst du auch viel aktueller Leute an. Auf UKW kannst du nämlich Bezug nehmen auf Sachen, die gerade draußen passieren. Zum Beispiel die Feuerwehr macht die ganzen Eisgeschichten von den Dächern weg. Im Podcast musst du immer dran denken, dass das jemand in 14 Jahren hören kann und dass das dann alles nicht mehr relevant ist. Also schon da finde ich von der Herangehensweise sind das schon verschiedene Sachen so ein bisschen halt. Ich tue mich da schwer.
Und nicht nur das, sondern du hast ja auch immer diesen lokalen Bezug noch bei den Radios, ne? Weil das ja doch nur so lokale, freie Radiostationen sind. Und wir jetzt in Halle können natürlich, wenn wir jetzt Bezug nehmen auf unsere Eiszapfen hier, dann kann das natürlich, wenn die Sendung dann übers Internet jemand in Hamburg hört, wo es halt gerade keine Eiszapfen gibt, dann ist das ja auch ein bisschen...
Naja, das würde ich jetzt aber nicht sehen. Also ich kenne auch genug Podcasts, die auch davon reden, wie gerade das Wetter war oder was jetzt irgendwie die letzte Woche passiert ist. Es gibt gerade auch Podcasts, die irgendwie extra noch dazu sagen, übrigens, wir nehmen heute an diesem und diesem Tag auf, damit ihr es einordnen könnt. Hier zum Beispiel das Corona Weekly gerade wäre so ein Beispiel dafür. beim Radioformat würde ich eher sehen, dass es halt so ein bisschen einen Rahmen gibt, der ein bisschen leitend ist. Also man weiß halt, man muss jeden Monat eine Sendung machen. Man kommt da nicht drum herum, man muss irgendetwas auf diesem Slot machen. Und sei es halt einfach nur, dass man irgendeine Sendungsübernahme macht und die dann zumindest einreicht. Aber man weiß halt immer, da ist der Punkt, da muss irgendwas stehen. Und bei uns ist es dann auch oftmals so, dass dann so 3 Tage vorher jemand sagt, ach ja, es ist ja schon wieder Radio, was machen wir denn? Und deswegen sind viele Themen auch so ein bisschen, es ist nicht, dass wir Sendungen irgendwie Monate im Voraus planen oder sowas. Das ist vielleicht auch ein Problem, weil 3 Tage vorher Gäste einladen ist auch mal ein bisschen schwierig. Das ist so eine Sache, die habe ich auf der Liste, das würde ich gerne mal besser machen. Aber ja, das erfordert halt Vorbereitung. Also zum Beispiel eine Sendung, die mir sehr gefallen hat, war mal vor im März 2019, glaube ich, als gerade diese Upload-Filter-Thematik durchging, hatte ich eine ganze Sendung gemacht und auch wirklich detailliert vorbereitet dazu, wie eigentlich der Gesetzgebungsprozess in der EU funktioniert, anhand dieses Beispiels der Upload-Filter, dieser Urheberrechts-Novelle. Das war tatsächlich meine Sendung, die sehr stark vorbereitet war. Nö, das ansonsten ist es halt, ja, genau. So muss das funktionieren.
Ich sage das ja nur, weil ich auch was sagen alles wollte.
Bitteschön.
Wir haben sozusagen jetzt an dieser Stelle auch nochmal recht herzlichen Dank an Ayubo. Ist quasi schon zum nächsten Termin gehetzt. Wir haben theoretisch noch 2 Kandidaten vor uns. Ich würde jetzt mal ganz schnell zum Tim für Sendung für die vernetzte Welt nochmal schwenken und dann auch den Rob nochmal zu Wort kommen lassen, bevor wir sozusagen dann auch in die Für und Wider und in die Details abdriften.
Wenn Tim, ich jetzt bitte dran bin, dann gebe ich aber ab an denjenigen, der gerade hier auch was sagen wollte und ich weiß nicht wer. Entschuldigung. Aber jemand wollte gerade was dazu sagen. Mach das zuerst bitte.
Da bin dann wohl ich gemeint, oder?
Okay, ja. Rob, dann
also,
leg mal los.
Damit bin ich jetzt schon dabei. Also ich finde es durchaus relevant als Frage, Radiosendung oder Podcast, weil ich habe mich nämlich auch schon gefragt, als jemand, der sowas mal eventuell vorhat, gehe ich jetzt zum lokalen Radio und lasse mir einen Slot geben und mir quasi die Infrastruktur finanzieren und bereitstellen? Oder ist es halt doch, und ist es quasi ein Podcast, der mir gemacht wird, oder mache ich es halt doch eher hauptsächlich selber, aber dann habe ich keinen Radioslot? Wer bin ich dann? Mit dem, was du gerade gesagt hast, dass du dann halt immer so einen Slot hast, den du unbedingt füllen musst, hat das halt schon so ein bisschen einen anderen Charakter. Das ist jetzt gerade so meine Mitnahme.
Ich sag dazu immer, Sendung ist. Also ne, es kommt eh die nächste. Ich habe mit Jutilux mich unterhalten und er meinte, komm, lass uns mal 5 fortproduzieren, da haben wir über den Sommer mal Ruhe. Und ich habe gemerkt, dass ich da schon ganz anders rangehe, so von wegen, naja, nee, du kannst so viel vorproduzieren, wie du willst, die Zeit geht auch vorbei und dann stehst du wieder an dem Punkt, huch, jetzt ist es. Ja, aber es zwingt uns auch tatsächlich, was zu produzieren, sonst wird man sagen, ach,
haben wir gerade nichts. Oder lästig sein.
Ja, ist richtig.
Es ist für die Produktivität ist schon gut, weil du eine gewisse Regelmäßigkeit mit dabei hast. Du theoretisch, wenn du ins Radio gehst, auch die Infrastruktur gepflegt ist, aktuell ist und du dich dich mehr auf diesen Inhalt konzentrieren kannst. Gerade Techies haben schon immer so diesen Drift zu, die wollen halt alles kontrollieren und alles machen. Und dann leidet vielleicht auch der Inhalt so ein bisschen drunter. Was mich persönlich da noch stark interessiert würde, Rob, wäre, was dich neben den jetzt schon benannten Argumenten auch noch so ein bisschen so hindert, mal so eine Sendung zu gründen. Also wovor ist so die meiste Scheu so ein bisschen?
Das liegt zunächst mal daran, dass ich der Einzige bin, der sowas vorhat in unserem Chaoskreis oder auch in meinem Freundeskreis. Und deswegen oder als weiterer Grund sind halt auch bei uns Infrastrukturen nicht vorhanden. Daher meine Idee, man könnte ja mal zu einem lokalen Radio gehen und sagen, hallo, da bin ich, wollen wir was zusammen machen? Wir können mit Chaos-Themen dienen. Aber ja,
also
da fehlt einfach bisher ein bisschen die Motivation, weil man es auch nicht ganz alleine hinkriegt.
Alleine ist immer schwer. Ich wurde auch an die Hand genommen am Anfang. Tatsächlich Mitstreiter sind cool und wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe so viel gelernt über die Zeit bei Korax, was mir sonst nie auf die Füße gefallen wäre. Bin sozusagen froh, dass wir dort sind. Mhm. Aber du kannst auch immer wahrscheinlich alle von uns ansprechen, wenn du irgendwo was hast, was du machen willst und bei dir selber noch keine Infrastruktur ist oder so. Ich denke mal, der Community-Geist ist stark im Chaos. Wir helfen uns gegenseitig, wir teilen Wissen, das ist ja irgendwie klar.
Wenn dann Corona vorbei ist, dann kann man natürlich immer wieder zu Besuch kommen.
Ja, jetzt geht das alles nur virtuell. Du sitzt ja auf deiner Couch, dich sehe ich nicht.
Aber es kann ja durchaus...
Oh ja. Dadurch, dass es gerade alles virtuell ist, ist es ja auch eigentlich nicht so die große Hürde. Ich würde gar nicht das technische Argument unbedingt sehen für die Frage Podcast oder Radio. Ich würde da eher die Zielgruppenansprache sehen als Argument. Wenn ich im Radio bin, dann bin ich gezwungen, auf einer Ebene zu kommunizieren, die auch alle irgendwie mitnehmen kann. Weil das kann halt wirklich jeder sich da wie jetzt zuschalten. Ich meine, ich kann jetzt nicht alles bis auf Null runterbrechen. Ich kann hier nicht die erste Vorlesung Informatikunterricht oder sowas machen. Aber ich kann versuchen, einen Fachbegriff nochmal irgendwie zu erklären oder sowas oder ein Thema einführen auf eine Art und Weise, dass man auch als Nicht-Techie vielleicht versteht, wo hier das Problem liegt, warum das irgendwie ein interessantes Thema ist. Wenn ich eine Zielgruppenansprache machen will, die spezifisch auf Techies geht, also spezifisch einen konkreten Podcast über, keine Ahnung, Linux-Desktops oder was auch immer, oder über eine bestimmte Programmiersprache, dann wäre das sicherlich eher im Podcast-Universum zu verorten.
Das wäre wie wichtig ist denn jetzt Infrastruktur? Also so ein schallarmer Raum und ein vernünftiges Mikro. Ich habe ja momentan nur eine Sprechgarnitur.
Das, also meine Meinung ist da, man hört was. Ja, solange es dich beim Zuhören als Hörer selber nicht total nervt, was, dass man gerade das Medium so dolle mitbekommt, sind Artefakte und so ein bisschen Rauschen auch nicht schlimm. Es ist natürlich schon nice, mal in einem Studio zu sitzen, seine Stimme aufzunehmen, sich das danach anzuhören und einfach selber haptisch nicht so richtig, aber selber tatsächlich zu hören, dass das anders klingt, wenn man in so einem Raum sitzt, wenn da so ein teures Mikrofon vor einem ist und so weiter.
Wie sehen das denn die Potsdamer? Wie wäre denn euer Tipp für einen eleganten Einstieg?
Einfach Mitstreiter finden und anfangen. Also ich glaube, bei uns war es ja, wir hatten am Anfang ein bisschen Sorgen, dass wir 4 ModeratorInnen vielleicht ein bisschen viel wird, aber in Wirklichkeit gleicht es das eigentlich super aus. Und wir waren also natürlich auch durch den Sendeplatz irgendwie gezwungen, sofort irgendwie was zu bringen. Haben dann halt meistens vorher kurz mal so die Tageszeitungen und so weiter durchgeblättert. Und ja, irgendwie kam dann was raus. Ne? Und ich denke, wir sind auch immer noch dabei, uns zu finden, wohin es gehen soll.
Ja, genau, also so inhaltlich probieren wir auf jeden Fall einige Sachen aus. Wenn es jetzt darum geht, Podcast versus Radio, also Technik, schließe ich mich dem Tim auf jeden Fall an. Ja, einfach erstmal machen und gucken. Also man kann auch mit wenig Technik gute Ergebnisse produzieren. Dann ist eigentlich nur nach oben offen nur noch die Frage des Perfektionismus. Ne? Also und dass man halt eben, wenn man offensichtliche Störquellen hat, dass man die vielleicht beseitigt, auf welchem Weg auch immer. Ja, und ansonsten, ob Podcast oder Radio, ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Frage nicht nur der Zielgruppe, sondern auch eben der persönlichen Präferenz, weil eben die einen lassen sich vielleicht eher extrinsisch motivieren durch so, okay, ich muss jetzt einmal im Monat eine Sendung produzieren. Wenn aber das Konzept, für was ich auch immer ich da irgendwie senden will, ein ganz anderes ist, nämlich, hey, wenn ich einen interessanten Gesprächspartner, interessante Gesprächspartnerin irgendwo treffe, dann interviewe ich den oder die mal und streite das dann irgendwie aus auf meiner Webseite, dann kann das durchaus auch ungezwungener sein, als wenn ich jetzt jeden Monat eine Sendung machen muss, gerade wenn ich irgendwie mit ein oder zwei Leuten oder irgendwie zugange bin. Also das ist ja jetzt, kann ja auch durchaus eine Freiheit sein an der Stelle.
Okay, cool. Dann war ja irgendwie die Aufgabe, dass ich die SSDVW vorstellen soll, aber das würde ich einfach Markus oder Nilo abgeben, weil die haben noch gar nichts gesagt. Die müssen auch was sagen. Smiley.
Haben wir die schon verloren?
Ich muss das schon sagen, mich nicht mal.
Nein, einfach nur reden. Nein.
Ja, also wir sind natürlich, ich habe immer Schwierigkeiten damit, von wir zu sprechen, weil ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber schon auch, wie vorhin schon gesagt wurde, sind wir klassische Radiosendung eigentlich erstmal und das mit diesem Podcast kam jetzt wirklich erst in der letzten Zeit dazu. Ich sehe das ähnlich, wie vorhin schon mal gesagt wurde, dass man halt im Radio schon immer ein bisschen aufpassen muss, dass man die Leute nicht vollends verliert. Aber auf der anderen Seite ist ja Radio Korax auch so angelegt, das kriege ich auch immer von Tim eingebläut, man soll einfach machen, was man will dort. Also das ist einfach, es gibt keine Regeln, es gibt nicht die Regel, pass mal auf, das muss inhaltlich irgendwie schon so passen, dass unsere Standard-Hörerinnenschaft da mitkommt. Das ist dann nicht so. Also man kann da auch ganz verrückte, abgefahrene Sachen machen. Und ich merke es ja selber, ich höre auch oft Korax so überall, wenn ich im Bad bin oder so, ist Korax an, und da kommen halt auch viele Sachen, wo ich dann einfach wieder abschalten muss, weil ich damit einfach nichts anfangen kann, weil es halt irgendwas ist, was mir nicht zusagt oder wo ich nicht mitkomme.
Möchtest du noch was zur Historie von Sendung Bin die vernetzte Welt sagen?
Das ist so eine lange Geschichte. Ich würde einfach auf die Sendung vor dieser verweisen dann.
Und die Sendung 100 erklärt das sehr gut, seit wann es gibt, wie das entstanden ist. Also kurz umrahmt 2008 und die erste Sendung hieß HackerInnen.
Da waren die Hexen noch neu und das war auch eine Idee von Kai, der nicht mehr dabei ist. Egal, jedenfalls hat uns das beim letzten Mal so viel Spaß gemacht, so zu sieben so eine Sendung zu machen mit alten Leuten, die damals bei der Sendung dabei waren, dass jetzt die Idee von Joti, euch alle einzuladen, sozusagen der nächste Schritt von uns ist, das weiter zu exploren. Weiter zu erkunden. Können wir eine Radiosendung machen, weil wir ja alle wahrscheinlich irgendwie die Füßchen so technisch irgendwie draußen haben, kommen wir irgendwie überein, können wir da uns zusammenfinden. Und wie jeder von euch, der mal eine Soundscape oder so senden will, wendet euch an mich. Ich hab immer viel Spaß, auch eine Stunde lang nur Nummern zu senden oder eine Stunde lang nur RAM-Spulenfiepen zu senden oder so, ne? Wie Nilo meinte, du musst nicht jeden erreichen. Ja, meldet euch. Es macht immer Spaß, sowas.
Also Tim ist sozusagen unser Medienkünstler, der quasi das Radio plus Podcast mit Medienkunst noch abrundet. Dann gehen wir einmal durch. Ja, recht herzlichen Dank.
Wirklich?
Und wir sind mit allen durch, habe ich einen vergessen. Nein, ich glaube nicht. Dresden, Jena, Berlin, Potsdam und Halle. Und Chemnitz natürlich noch etwas unentschlossen, aber ich denke mal bald überträgt. Ich hätte mal an alle noch so eine Frage, die sich ja doch über das Medium so ein bisschen mit erstreckt. Habt ihr euch bewusst dafür entschieden, dass ihr bei einem freien Radio bzw. offenen Kanal mit dabei seid? Vielleicht mal bei Potsdam anfangen zu fragen?
Na, ich würde so sagen, also ich persönlich bin so aus der Runde, die wir jetzt hier haben, bin so ein bisschen reingerutscht, sage ich mal, weil also wir sind da im Freiland, Potsdam ist so ein Gelände, ehemaliges, was war es, Wasserwerk, und da findet ganz viel irgendwie statt, ganz viele Initiativen, und da gibt es eben auch das Freie Radio Potsdam. Und ja, wir haben, wie gesagt, diesen ersten Aufschlag zum 36C3 gemacht, so eine Sendung. Und dann hat sich das entsprechend so entwickelt, dass wir jetzt so ein festes Sendeschema haben. Und ich nutze das auch ganz gerne als Plattform, um natürlich eben so Sachen, so das Chaos und den Chaos-Treff und ein Verständnis für Technik auch so ein bisschen, ja, breiter zu behandeln zu können, auf so einem analogen Medium wie Radio.
Hat für euch das freie Radio besondere Vorteile, dass du wirklich sagst, okay, du hast da eine Möglichkeit, die du woanders nicht hättest?
Also ich persönlich stelle mir halt vor, dass man dadurch nochmal vielleicht noch ein paar andere Menschen erreicht, die man so klassisch in Anführungsstrichen Podcast nicht erreichen würde. Sondern weil es einfach gesendet wird und wer auch immer aus völlig anderen Gründen, das war ja auch vorhin schon mal kurz angesprochen worden, aus völlig anderen Gründen vielleicht das Radio irgendwie hört, das freie Radio Potsdam, hört dann vielleicht auch zufällig auch uns und wird dann dadurch auf uns aufmerksam.
Okay, dann würde ich mit derselben Frage auch mal nochmal nach Jena gehen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch bewusst für den offenen Kanal entschieden?
Ja, ich hatte es ja vorhin schon mal versucht, so ein bisschen darzustellen. Für uns war es in der Tat so die Idee, dass der offene Kanal Jena erstmal die Technik hat und uns auch einen Sendeplatz zur Verfügung stellt. Das waren so unsere Überlegungen, das zu machen. Und dann in Gesprächen mit dem Sender ist eben auch uns klar geworden, dass wir da mit offenen Armen
empfangen werden und die sich sehr freuen. Und in Thüringen ist es mittlerweile so, dass es quasi kein freies Radio in dem Sinne mehr ist, sondern ein sogenanntes Bürgerradio. Und dieses Bürgerradio hat eine Pflicht, einen gewissen Sendeanteil an Sprache zu senden. Ist quasi unser Ansehen sogar noch ein Liegen, weil wir sozusagen zwei Stunden im Monat Sendung machen und da wirklich einen enormen Beitrag mit leisten zu dem Sprachanteil, der da notwendig ist, um überhaupt die Lizenz erhalten zu können. Also ja, wir haben uns bewusst entschieden, aber damals eher noch so mit anderen Gründen, als wir es heute vielleicht machen würden.
Okay, recht herzlichen Dank. Wie ist es denn in Dresden dazu gekommen? Bei Penta Radio?
Weiß das noch irgendjemand von uns?
Ja, ich habe keine
Radio war, Leute ist noch da. Jetzt tut nicht so.
Coloradio war lange unser Nachbar und wir haben quasi Coloradio mit Technik versorgt, lange Zeit und betreut. Und jetzt, dann ist es quasi vor uns dreien. Wir machen das ja erst seit 3-4 Jahren oder sowas zusammen. Davor war es halt eine andere Truppe. Und die andere Truppe hat sich halt damals mit Coloradio zusammengefunden. Und das war quasi von Anfang an klar, so weit ich das weiß.
Also doch so historisch gewachsen, auch so ein Stück weit.
Ja.
Habt ihr bei Coloradio irgendwelche besonderen Freiheiten oder Vorteile, wo ihr sagt, deswegen sind wir gerne bei Coloradio? Also außer die räumliche Nähe natürlich.
Ja, es ist schon angenehm, eine Etage höher zu gehen und im Studio zu sein vom Hackerspace aus.
Naja, dadurch, dass wir damals die Technik da gemacht haben, war natürlich die Nähe auf jeden Fall schon da. Es gibt auch immer noch Leute, die da sich engagieren. Aber dadurch, dass wir da schon so lange sind, haben wir da so ein bisschen Narrenfreiheit. Also die sind ja auf jeden Fall sehr locker mit uns.
Das kann ja auch ein Vorteil sein, dass man wirklich sozusagen auch keinen Maulkorb oder keinen festen Rahmen kriegt, sondern einfach wirklich alle Freiheiten der Welt hat.
Ja, ansonsten hat uns der MDR noch keinen Sendeplatz angeboten. Wir würden dann überlegen, was wir damit tun, wenn er das tut.
Wobei ich mit einigen MDR-Sendungen schon zusammengearbeitet habe. Das war auch immer eine relativ fruchtbare Zusammenarbeit. Also so, aber natürlich jetzt nicht, dass wir einen kompletten Sendeplatz kriegen. Das ist dann halt so Redebeiträge, so Ratgeber und sowas. Es ist ja auch eine Funktion, die der Chaos Computer Club als Gesamtes übernimmt, dass wir so ein bisschen Technik halt kommunizieren, auch nicht nur in den eigenen Medien, sondern auch, wenn irgendjemand anders das möchte, natürlich auch. Zum Beispiel, wenn wir so ein News-Segment haben, versuche ich immer so ein bisschen die News so auszuwählen, dass es auch ein bisschen diese, ich sag mal, politischen Forderungen des CCC mit irgendwie aufnehmen kann. Ne? Das ist halt, wenn man einen Monat verstreichen ist, eine Sendung macht und macht dann News. Das ist natürlich nicht tagesaktuell, aber man greift sich dann so ein paar Sachen raus, wo man sagen kann, deswegen ist es wichtig, dass wir Datenschutz haben. Deswegen ist es wichtig, dass es Transparenz gibt in öffentlichen Ämtern und solche Sachen, dass man mal wieder auf diese Punkte rekurrieren kann, die ja quasi zeitlos sind. Das ist so ein bisschen meine Linie für diese News. Und das hoffe ich natürlich so ein bisschen auch, dass das bei den Leuten dann ankommt durch das Radio so ganz subversiv.
Da habt ihr wahrscheinlich auch einen gewissen journalistischen Anspruch mit dabei. Werdet ihr dem aus eurer Sicht gerecht? Also habt ihr auch schon mal euch so ein bisschen so Gedanken gemacht, inwieweit ihr da vielleicht auch noch nachsteuern wollt oder müsst, dass man einen höheren journalistischen Anspruch mit dabei hat?
Naja, wir haben halt nicht den personellen Rahmen, um jetzt Themen groß zu recherchieren, irgendwie jetzt eine, wie das halt der MDR da machen könnte oder halt jemand, der das halt hauptberuflich macht oder auch freiberuflich als Journalist tätig ist oder sowas. Dafür ist unser zeitlicher Rahmen halt einfach nicht gegeben. Aber wie gesagt, bei der Themenwahl versuche ich das so ein bisschen mit zu berücksichtigen, was die langen Themen angeht, die wir dann später in der Sendung besprechen, nach diesem Newsblock. Da ist es dann wirklich so, danach haben wir ein Thema, zu dem wir mehr eine Stunde oder mehr was sagen können. Und das ist dann dementsprechend nicht nur jetzt politische Themen oder irgendwie was chaosnah ist, es kann halt auch einfach was sein, was uns selber interessiert. Also wie zum Beispiel im November hatten wir halt über Sprachlernen geredet, weil ich jetzt gerade mit dem Thema befasst bin und meine Co-Hosts da auch so ein bisschen Erfahrung haben. So kommt das dann halt.
Wie sehen das so die anderen? Würdet ihr eurer Sendung auch einen gewissen journalistischen Anspruch mit unterstellen?
Also ich unserer nicht. Ich mache, das ist mein Hobby. Wenn ihr das seht, okay, dann muss ich noch besser werden. Aber ich würde niemals behaupten, dass wir alles das richtig machen und so wie eine Zeitung oder eine Nachrichtensendung im Radio oder im Fernsehen das so hinkriegen.
Naja,
wie Cyril sagt, die Zeit ist einfach die Frage.
Das richtig.
Das stimmt auch.
Journalismus kann man auch studieren.
Ja, genau.
Ist nochmal ein anderes Niveau.
Also für Potsdam kann ich sagen, also zumindest meine persönliche Sicht darauf ist, ein gewisser journalistischer Anspruch ist schon da, in dem Sinne, dass wir also so ein bisschen wenigstens versuchen, so die gerade so die Lokalthemen so ein bisschen zu recherchieren und natürlich auch, was sonst so in der Netzpolitik irgendwie so vonstatten geht. Aber es ist natürlich irgendwie, ich persönlich finde halt, dass es manchmal ist einfach dann doch ein bisschen schwierig von, okay, ich habe halt irgendwie meine Artikel gelesen, was für ein neues Gesetzvorhaben in der Bundesregierung irgendwie gerade diskutiert wird, zu das jetzt in einer ausreichenden Detailtiefe dann doch noch parat zu haben und vorrecherchiert zu haben, sodass man es innerhalb einer Sendung dann nochmal allgemeinverständlich nochmal wiedergeben kann. Also es ist durchaus auch schwierig und da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich sag mal so, ja, wir versuchen es auf jeden Fall einfach, um eben genau diese Sensibilität für Datenschutz, für ja, so dieses ganze Sicherheitstheater, was damit zum Beispiel auch zusammenhängt, das vielleicht auch einfach mal aus unserer Sicht der Leute, die halt so ein bisschen technikaffiner sind und vielleicht auch noch ein bisschen eine Einschätzung geben können, was bedeutet dieses Gesetz oder was bedeutet diese technische Änderung eigentlich gesellschaftlich für die Leute, die auch in Potsdam leben und arbeiten, da vielleicht auch zumindest versuchen, eine gewisse Übersetzungsleistung zu machen.
Ja, top. Okay. Wie ist es in Jena so?
Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht. Also journalistisch in dem Sinne, dass wir versuchen natürlich wahrheitsgemäß Sachen rüberzubringen, ja. Aber sozusagen investigativ journalistisch sind wir natürlich nicht tätig. Also wir versuchen halt eventuell schon auch mit lokalen Akteuren zu sprechen. Also das heißt, wir haben sowohl eben mit in Jena, mit der Stadt Jena, mit dem damaligen CIO Gespräche gehabt, hier die Digitalstrategie der Stadt Jena ein bisschen vorzustellen und einzuordnen. Wir haben auch mit unserer Landesregierung eine Sendung gemacht, Parteimitgliedern, wo wir dort sozusagen den Koalitionsvertrag hinsichtlich der Digitalpolitik besprochen haben und versuchen das in der Form ein bisschen zu begleiten, aber das ist natürlich wie auch bei allen anderen auf einem vergleichsweise kleinen Niveau.
Hm. Aber ihr geht hin und ihr sprecht mit den Leuten, das ist cool. Das habe ich noch nie in Betracht gezogen, eine Person des öffentlichen Lebens, sowas wie Politiker oder Abgeordnete, tatsächlich mal anzusprechen. Gute Idee.
Also, ja, also doch, das war, haben wir von Anfang an gleich gemacht. Also wir haben eine Sendung, die so ein bisschen bei uns ich sag mal aus der Art geschlagen ist, will ich mal so sagen. Also die passt thematisch eigentlich nicht mit rein, aber das war mir damals ein bisschen wichtig. Und zwar gibt es in Thüringen ja den NSU-Untersuchungsausschuss und Jena ist ja auch die Stadt, wo die NSU Personen zum großen Teil zumindest herkommen. Wir haben eine Sendung gemacht, wo wir drei Personen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss mit dabei hatten, also ab dem Landtag, und das Thema dort diskutiert haben. Durchaus auch Abgeordnete und auch andere Leute an, die mir interessant erscheinen.
Ich finde das sehr spannend, wie wir jetzt in eine Diskussion über journalistische Arbeit geraten sind. Das ist natürlich was ja eine wichtige Sache ist. Ich würde vielleicht nochmal kurz nachschärfen. Ich weiß, wir haben nur noch wenig Zeit, was ich mit journalistischen Anspruch vielleicht verstehen würde. Und zwar vielleicht gar nicht so, ich muss jetzt irgendwie 10 Stunden mich hinsetzen und irgendwie alle möglichen Akten wälzen und jetzt nochmal neue Erkenntnisse herausfinden zum Thema. Das vielleicht gar nicht unbedingt. Aber was für mich zum Beispiel so ein Wesenskern von journalistischem Anspruch ist, eine klare Trennung zwischen Meinung und Faktendarstellung. Dass ich halt sage, hier ist jetzt die, zum Beispiel, wenn ich Media News bespreche, dann versuche ich das immer so zu machen, dass ich halt sage, hier sind die Fakten, die wir, das wissen wir, das wissen wir nicht. Und danach gehe ich dann halt über in, jetzt gebe ich meine Meinung dazu wieder. Das hier ist der Grund, warum ich das schlecht finde oder gut finde und warum man da kritisch drauf blicken sollte. Das ist vielleicht so ein Winkel, dass man wahrhaftig sich dem Hörer gegenüber äußert, was jetzt die eigene Einschätzung von dieser Situation ist und nicht in irgendeiner Form manipulativ oder tendenziös oder versucht, irgendwelche Produkte zu verkaufen.
Aber so ein bisschen der Gegenspiegel dazu ist ja dann durchaus auch so das Hörerfeedback.
Vielleicht auch mal so die Frage in den Raum gestellt, kriegt ihr von Hörern auch Feedback?
Ab und zu.
Ich würde jetzt mal als fortgeschrittener Hörer dazu sagen, für so ein, sagen wir mal jetzt mal im Chaos-Bereich oder generell, ich erwarte einfach, dass da Leute sind, die sich mit dem Thema besser auskennen als ich und die mir als Zuhörer helfen, das einzuordnen. Ist es jetzt schlimm? Ist es nicht? Was heißt es, dass Signal seine Server bei Google hat? Wenn sie verschlüsselt sind, ist es egal. Wenn es nicht verschlüsselt ist, wäre es schlimm. So würde ich das jetzt erwarten.
Das ist super Feedback. Es gab bei Korax mal eine Sendung, dein Telefon wird Mikrofon, Buchfink, da konntest du anrufen und vorlesen. Und das hat funktioniert, da war die ganze Stunde voller Leute. Aber wir haben irgendwie über so viele Jahre vielleicht 2 E-Mails bekommen oder so. Und jetzt ist es so, dass die Leute, die ich vielleicht ansprechen wollte, teilweise auch mit in der Sendung selber gestalten. Das ist irgendwie schon witzig. Ja, bitte. Wolltest du nicht was sagen? Du hast dich gemeldet. Ich weiß halt leider nicht, wie ihr alle heißt. Ihr seid alle
Jitsi. Ich glaube, das war die Rückmeldung. Das ist eine E-Mail. Nee, das war die Rückmeldung.
Wir hatten eine E-Mail, genau das.
Ach so, das war eine 1. Ach so, ja, alles klar.
Also, ja. Unser gängiger Witz in Dresden war eigentlich immer, wir haben nur 3 Hörer und das sind die 3 im Studio. Woraufhin sich eigentlich immer Leute gemeldet haben. Also, waren schon ein paar Rückmeldungen.
Ja, wir hatten mal einen Anrufer, ne? Im
Studio. Ja, da war ich sogar da.
Super, wegen dir, siehst du. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, wenn jetzt mein Postfach nicht voller Hassmails voll ist, ist auch schön.
Also, die Anekdote muss ich jetzt noch erzählen. Wir haben ein Studiotelefon in Dresden und wir hatten davor gesessen, unsere Sendung, es waren noch 5 Minuten, bis die Sendung anfängt und wir fragten uns, so funktioniert das eigentlich? Und es stand halt an der Wand die Telefonnummer, damit man die halt ansagen kann im Radio. Und wir haben gedacht, wir rufen jetzt einfach mal da an und gucken, was passiert. Und wir hatten erwartet, dass es bei uns klingelt. Es hat aber im anderen Studio geklingelt in der Live-Sendung. Also sowas sollte man vielleicht nicht so probieren.
Ich habe mich auch schon mal 10 Minuten in der Sendung mit jemandem unterhalten und man hat nur mich gehört. Ist auch schon passiert.
Mut zur Lücke.
Stille kann auch Inhalt sein. Wir gehen jetzt hier auch langsam wieder zur Stille über, oder? Ich habe so gelesen, die Stunde ist fast rum. Korax-affin, wie wir sind, krächzt jetzt wahrscheinlich noch mal. Ansonsten würde ich wahrscheinlich sagen, cool, dass ihr alle Zeit hattet und ich würde das als Einstieg sehen. Wir haben uns jetzt so ein bisschen unterhalten, wie wir Sendung machen. Lass uns mal eine Sendung zusammen machen.
Ich würde vorschlagen, Jahresrückblick am Ende des Jahres.
Ich bin ja auch gerne so für sowas zu haben, wie so ein bisschen eine Rolle zu spielen. Ich muss im Radio gar nicht der sein, der ich wirklich bin. Also ich kann auch eine andere Haltung einnehmen und wenn ihr da irgendwie auch alle Bock habt, meldet euch und ja, oder wir melden uns auch. Joti hat das ja jetzt auch super cool gemacht. Und wollen wir jetzt noch ein Lied singen oder noch irgendwie alle Tschüss sagen?
Wir haben noch 2 Minuten, also wir können durchaus auch noch ein paar Schlussworte hinbekommen. Also wer sich gern sozusagen auch für sich die Sendung heute nochmal zusammenfassen möchte, kann gern das Wort übernehmen.
Kann jemand den Erl-Router auswendig? Mein Päckchen. Leider habe ich es nicht vor mir, egal.
Wir könnten die Zeit nutzen, dass Cyrox alle Lizenzen der eingespielten Töne vorliest.
Daran haben meine Mitstreiter sehr viel Spaß auf jeden Fall, weil ich immer, wir spielen möglichst viel CC-lizenzierte Musik, um das auch den Leuten nahezubringen. Was hat es eigentlich so mit Creative Commons auf sich? Und ja, mir fällt dann die Rolle zuteil, dann die Lizenzen auch im Radio anzusagen. CC by SA 3.0 und solche Späße.
Okay, ja, auch das kann man mit einer verbassten Radiostimme super schön rüberbringen.
Also wir spielen auch in dem Sinne nur CC-Musik, wobei wir bisher die noch nicht, also die sind immer in den Shownotes ordentlich hinterlegt, aber wir lesen die nicht immer vor. Ansonsten habe ich noch so ein bisschen das Hobby, dass wir ab und zu Musik aussuchen, um die Podcast-Player zu testen, also wo ungewöhnliche Zeichen im Titel vorkommen und mal gucken. Also wir wissen, dass es schon mindestens ein Opfer gab.
Oh, eine sehr gute Idee. Unicode ist Trumpf. Das ist übrigens mein Thema auf den nächsten Linux-Tagen.
Ja, wunderbar.
Das stimmt ja auch.
Würde ich sagen, mit dem Hinweis auf die Lizenz vom kommenden Audiofile krakra.waf cc by sa radiokorax.de 95,9. Und tschüss.
Macht's gut.
Servus.
Recht herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Krakra.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.